Hallo Philipp.
Hallo Elmar.
Sag mal, wie schön ist es, eine Aufnahme gleich zweimal zu machen?
Ja, das hätten wir uns gerne erspart heute, aber es ist wohl notwendig. Die Technik will heute nicht und wir werden heute noch ganz schön viel über Technik reden, aber eher in der richtigen Nutzung und nicht so, wie wir das heute machen.
Es hat aber den wunderbaren Vorteil, dass den Intro-Gag von vorher, der wirklich schlecht war, ich nicht nochmal wiederholen musste.
Das ist richtig. Ich habe ihn auch schon vergessen.
Ist auch besser so. Bevor wir aber zu unserem eigentlichen Thema kommen, was gibt's denn bei dir Schönes?
Ja, da sind wir bei dem Thema Technik. Meine Frau ist im Moment etwas weiter entfernt und trotzdem hilft uns die Technik bei der Kommunikation, also asynchrone Kommunikation. Man kann sich jederzeit einander schreiben und man kann aber auch telefonieren, Video und so weiter funktioniert. Finde ich super. Das ist einfach eine tolle Sache, was es so früher nicht gab. Was gab's bei dir Schönes?
Meine Frau und ich haben jetzt endlich die Zeit gefunden, mit Star Trek Strange New Worlds mit der Season 3 zu beginnen. Ich mag die Serie einfach. Die dritte Season war jetzt nicht die beste Season, was, glaube ich, auch sehr viel an dem Streik der Autoren lag. Aber nichtsdestotrotz war es eine der Serien, auf die man sich dann immer freut, dass man sie am Abend zusammen anschauen kann. Das fand ich sehr schön.
Okay, das ist ja super, dass wir beide etwas haben, wo wir positiv Zeit mit unseren Frauen verbringen können. Heute werden wir allerdings etwas mehr über die Kinder reden. Und zwar dann auch mit Technik und Mediennutzung. Wir haben uns nämlich die KIM-Studie vorgenommen. Und wahrscheinlich ist es erstmal sinnvoll, die erstmal kurz ein Stückchen einzuordnen, was das denn eigentlich ist.
Genau, was ist denn die KIM-Studie? Die KIM-Studie 2024 ist eine deutschlandweit durchgeführte Studie. Dabei wurden 1225 Kinder befragt. Diese waren zwischen 6 und 13 Jahre alt, sowie deren primäre Erziehungspersonen, die auch befragt wurden. Das Ganze fand statt zwischen dem 18.09.2024 und dem 7.11.2024. Rein pro forma, damit man das auch weiß, wer macht denn diese KIM-Studie überhaupt? Der Herausgeber der KIM-Studie ist der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest, eine Kooperation der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und des Südwestrundfunks. Die Durchführung der Studie erfolgte durch das IFAK-Institut Taunusstein und ist aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. So, jetzt haben wir alles erstmal festgelegt, wer macht das, wie wurde es gemacht und so weiter. Und man kann daraus schon sehen, das ist eine Studie, die durchaus ein Abbild dafür liefert, wie Medien bei unseren Kindern verwendet wird.
Genau, also ich finde die Einordnung einfach wichtig. Also das ist nicht hier irgendwie was dahergelaufen ist, sondern das sind schon die richtigen Institutionen dahinter, ohne dass wir uns jetzt inhaltlich oder ja detaillierter genauer mit denen beschäftigen wollen. Aber ja, es ist halt nicht irgendein zwielichtiges Institut, was irgendwo im Nirgendwo gegründet worden ist, sondern ja, durchaus eine Historie da. Und Historie ist auch, glaube ich, einfach ein wichtiges Thema. Die KIM-Studie gibt es ja jetzt nicht zum ersten Mal.
Die KIM-Studie wurde zum ersten Mal 1999, vor 25 Jahren quasi, durchgeführt. Das hat den wunderbaren Effekt, dass man heutzutage jetzt ja Statistiken durchaus vergleichen kann. Und ich habe mir als Beispiel mal die Statistik rausgesucht auf der Seite 84, die Medienausstattung der Haushalte zwischen 1999 und 2024. Was hat dich denn an dieser Statistik fasziniert?
Also da gab es mehrere Aspekte drin. Ich fand die Statistik sehr lustig. Da wird ja der Vergleich eben zwischen 99 und 2024 gemacht und es geht ja um die Frage der Medienausstattung. Also eigentlich, welche Geräte gab es so oder gibt es so im Haushalt? Und da sind natürlich ein paar Sachen dabei, die es 99 noch gar nicht gab oder zumindest nicht in der Qualität gab. Videostreaming-Dienste, digitale Sprachassistenten, Pay-TV oder sonst irgendwie, das war alles nicht da. Darüber, wo ich mich allerdings am meisten gefreut habe, ist der Internetanschluss. 9% damals 1999 und heute 99%. Unser Haushalt, der hat zu den 9% gehört. Also da war schon früh ein Internetanschluss da. Und wenn man so den Vergleich sieht zu heute, da ist der Internetanschluss ja nicht nur zu Hause, sondern der ist auch überall dabei. Also Mobilfunk, Smartphone, das ist alles da. Also ich habe mich über dieses Thema Internetanschluss so richtig gefreut. Wir waren Early Adopter und ja, heute ist die Realität, haben alle.
Ja, zu den Early Adoptern haben wir ja nicht gehört. Ich hatte Internet damals noch über Internetcafés, beziehungsweise ich hatte teilweise auch schon Internet, das war aber noch immer dieses Einwählmodem, was sauteuer war und du hast auf Minutenbasis gezahlt. Also dieses ständig Verfügbare gab es bei uns auf jeden Fall nicht.
Ja, also ständig verfügbar, da müsste ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal mit meinem Vater drüber sprechen, wie das genau gewesen ist. Wir waren zumindest relativ früh mit dem, was man damals Flatrate genannt hat, oder war ja auch wirklich eine Flatrate gewesen ist, nicht so wie heute Mobilfunk, waren wir eigentlich ziemlich früh dran. Und irgendwann hat der Anbieter dann mal umgestellt von ISDN auf DSL und dann gab es kurzzeitig dort keine Flatrate mehr. Das war ziemlich teuer, da weiß ich auch noch, dass es ganz schön Ärger gab. Ich weiß nicht genau, zu welchem Zeitpunkt das war, aber 99 war es auf jeden Fall. Internetanschluss, ja, mehr als einfach nur 16,6K Modem bei uns. Das heißt, ich bin garantiert bei den Early Adoptern dabei gewesen.
Ja, man kann ja in der Studie auch sehen, dass zum Beispiel Dinge wie Mobiltelefon oder Laptop wahnsinnig zugenommen haben, aber auch zum Beispiel Spielekonsolen. Es gibt aber drei Dinge, die abgenommen haben. Und diese drei Dinge sind der CD-Player, was mich jetzt überhaupt nicht überrascht hat. Was mich mehr überrascht hat, war der Videorekorder. Also nicht, dass er abgenommen hat, sondern, also den hatten 1999 noch 92%. Und 2024 jetzt hatten es noch 47%. Wer hat denn heutzutage noch einen Videorekorder?
Ja, also da habe ich auch kurz mal gezuckt, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher, was denn da gemeint ist. Unten steht als Sternchentext dran, dass da auch DVD, Blu-ray und sonst irgendwie 2024 dazugezählt worden ist. Und das haben wahrscheinlich wirklich noch mehrere. Also ein Videorekorder im Sinne von VHS, bin ich auch der Meinung, dass die Zahl wahrscheinlich deutlich geringer sein würde. Wir hatten übrigens nie einen, also VHS gab es bei uns nicht.
Ja, wir hatten auch kein VHS, wir hatten gleich Video 2000, das ist aber eine lange, dunkle Geschichte.
Okay, das ist ja wirklich nochmal ein ganz anderes Thema, vielleicht eher für den Technik-Podcast als für uns.
Richtig.
Gut, das Dritte.
Das Dritte wollte ich jetzt auch noch erwähnen, nur ganz kurz das Tageszeitungs-Abo. Das hatte 1999 noch 64%, jetzt nur mehr 30%, was ich auch noch für relativ viel halte, weil ich kenne auch keinen Menschen mehr, der ein Tageszeit-Abo noch hat.
Ja, doch, meine Eltern haben noch eine Tageszeitung abonniert, die sie auch wirklich auf Papier bekommen. Witzigerweise gerade diejenigen, die nur wirklich früh mit dem ganzen Internet und Computer und Technikkram losgelegt haben im Vergleich zu ihren Altersgenossen. Aber da gibt es noch eine. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich habe ehrlicherweise nie ein Zeitungsabo gehabt. Also zu dem Zeitpunkt, als ich zu Hause nicht mehr gewohnt habe, hatte ich keine tägliche oder wöchentliche Zeitung mehr.
Deine Eltern wären aber in der Statistik ja nicht drin, weil hier geht's ja um Kinder von 6 bis 13.
Ja, doch, die müssten in der Statistik schon drin, also jetzt nicht
99,
mehr, aber 99, genau, 99 sind sie drin gewesen, aber jetzt nicht mehr, weil es ja um die Medienausstattung insgesamt im Haushalt geht.
Ja, also das ist ja jetzt, 2024 haben 30% der Eltern, die Kinder zwischen 6 bis 13 Jahre haben doch eine Tageszeitung und ich kenne wirklich keinen.
Ja, so wie jetzt, wenn du es nochmal so deutlich formulierst, das stimmt. Nein, wüsste ich auch niemand.
Aber was mich auch noch überrascht hat im Vergleich von früher und heute, war ja der Punkt auf Seite 88, die liebsten Freizeitaktivitäten der Kinder. Und das Ganze ist aufgeführt nach Rang, also Rang 1 bis Rang 5, wobei Rang 1 das beliebteste ist. Und das Spannende ist, es ist auf beiden ist jeweils das Freundinnentreffen ist auf Rang 1. Das war 1999 noch genannt von 42%, 2024 von 61%. Das heißt, die Hälfte mehr.
Die Frage ist, was da unter Freundinnentreffen oder Freundinnentreffen denn so wirklich dahinter steht, weil nebeneinander sitzen und jeder guckt in sein Smartphone, zählt da vielleicht auch drunter, ich weiß es nicht. Aber ja, ist schon sehr auffällig, das stimmt.
Also ich würde jetzt mal nicht in die negative Boomer-Sicht gehen. Ich glaube schon, dass sich Kinder heutzutage durchaus auch treffen. Was ich aber jetzt noch spannender fand, ist ja Rang 2. Und Rang 2 1999 war Fernsehen mit 37%. Da muss ich sagen, ja, kenne ich, Knight Rider und so weiter, ist mir bewusst. 2024 war Rang 2 draußen spielen mit 37%.
Finde ich auch erstmal überraschend. Da wäre vielleicht eine Einordnung dann auch interessant. Aber wenn ich erstmal die reine Zahl angucke, ich kann sie mir nicht so richtig erklären.
Also ich muss sagen schon, weil so oft wie bei uns die Kleine durchaus draußen spielt und auch gerne spielt, das ist schon enorm. Natürlich jetzt nicht gerade im Herbst, wenn es so kalt und nass ist, aber im Sommer, in den Zeiten, wo es mal nicht geregnet hat, war sie schon gerne mal draußen.
Ja, bin ich bei dir. Wenn ich mir allerdings angucke, die Altersspanne, die hier befragt worden ist, da nimmt halt auch irgendwann der Zeitpunkt weiterführende Schule und wahrscheinlich nicht allzu weit dann Smartphone entfernt zu. Da kann ich mir vorstellen, dass es rapide absinkt. Also die Zahl wäre vielleicht noch interessanter im Vergleich zu, wie sieht es denn mit den Altersgruppen aus, weil die Basis sind hier ja alle Kinder.
Das ist richtig, müsste man jetzt rausholen. Die habe ich jetzt leider nicht griffbereit. Was ich morgen spannend fand, das war jetzt nicht in der KIM-Studie, da bin ich letztens in dem Podcast Haken dran drüber gestolpert. Die Nutzung von Handys im Übrigen, im speziellen Social Media, auf das wir später ja eh noch kommen, hat mittlerweile wieder abgenommen. Also 2020 war das so auf so einem Hoch oder was 2019, irgendwas um den Dreh rum. Und mittlerweile nehmen das Kinder vor allem weniger, also machen das weniger noch immer zu viel, aber noch immer weniger. Da, wo es gleich hoch geblieben ist, sind die Boomer. Das ist aber an.
Okay, ja, spannendes Ding. Also über Social Media reden wir ja nachher noch. Gucken wir dann vielleicht da nochmal ein bisschen genauer rein. Okay.
Ich habe mir dann nochmal im Speziellen etwas angeschaut, was mir auch näher liegt, nämlich Computerspiele. Wobei ich auch sagen muss, bei uns darf die Kleine zu Hause Computerspiele machen. Natürlich auch nur in so begrenzten Dingen wie zum Beispiel Minecraft oder so. Pokémon darf sie mittlerweile auch spielen. Wie steht das bei euch?
Also ja, ich meine mal rein schon aus der Tatsache heraus, dass insbesondere ich, aber auch meine Frau früher schon Videospiele, Computerspiele gespielt haben. Ja, unsere Kinder dürfen das auch. Wir gucken natürlich, es einerseits zeitlich durchaus zu begrenzen, aber was ich viel, 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 viel wichtiger finde, sich inhaltlich damit zu beschäftigen, was die Kinder spielen. Also zu verstehen, was sie denn da machen. Ich meine, ich habe schon vor einigen Jahren erlebt und da muss ich sagen, vom Alter her viel, viel, viel zu früh, dass in der Klasse von meinem Sohn Fortnite standardmäßig gespielt worden ist, wo ich sage, überhaupt nicht altersgerecht gewesen zu dem Zeitpunkt. Guck mir jetzt auf der anderen Seite an, meine Kinder haben bis heute einen Riesenspaß an Minecraft. Ich meine, das ist ein Spiel, das habe ich zum Zeitpunkt, als es gerade rausgekommen ist, angefangen zu spielen. Das gibt's ja schon seit Ewigkeiten. 15 Jahre, würde ich mal sagen. Kann man vielleicht nachher nachgucken, aber da sage ich, da ist auch eine gewisse Qualität drinne im, was machst du denn in dem Spiel? Kannst ein bisschen was lernen, kannst ein bisschen was verstehen, kannst kooperieren, zusammenarbeiten. Klar gibt's da auch andere Varianten, das ist mir auch klar. Aber ja, was ich nochmal betonen möchte, das Allerwichtigste ist, ja, die Kinder dürfen, aber man sollte sich ja als Eltern damit beschäftigen, was sie denn machen und das zumindest mal im Grundsätzlichen verstehen.
Sind wir absolut d'accord. Wir testen das jetzt auch gleich mal. Ich beziehe mich jetzt mal für die Zuhörer auf die Statistik auf Seite 59 und jetzt schauen wir mal, ob du die Lieblingsspiele unserer Kinder auch kennst. Und zwar ist hier eine Statistik, da wurden Kinder gefragt nach ihren Lieblingsspielen und sie durften bis zu 3 nennen. Und ich gehe jetzt mal Platz 1 bis, ich weiß nicht, 10 oder so mit dir durch und du sagst mir einfach, kennst du und könntest du beschreiben, nicht, dass du es jetzt machen müsstest, weil so viel Zeit haben wir nicht, glaube ich. Fangen wir mal mit Nummer 1 an, weil ich glaube, die ist relativ simpel. Kennst du Minecraft?
Ja, haben wir ja eben drüber gesprochen. Wahrscheinlich sehr viel besser als, oder zumindest die Anfänge sehr viel besser. Ich habe jetzt schon festgestellt, heute wissen meine Kinder besser Bescheid als ich, aber das ist auch okay so.
Okay, Platz 2, Fortnite.
Habe ich witzigerweise erwähnt, ohne dass ich mir die Statistik angeguckt habe. Jo.
Sehr gut. Platz 3, FIFA.
Schon lange nicht mehr gespielt, aber klar.
Was mich ja eher irritiert, dass hier noch FIFA steht, weil es heißt ja gar nicht mehr FIFA.
Ja, es ist richtig, aber das ist noch nicht angekommen.
Naja, dann Roblox.
Jo, kenne ich auch.
Spielen deine Kinder irgendwas auf Roblox? Also bei uns ist das gar kein Ding.
Nee, bei uns auch überhaupt kein Thema.
Naja, weil ich habe schon von den Eltern gehört, dass es irgendwo ganz groß ist, aber irgendwie bei uns überhaupt nicht. Dann nächster Spiel Mario Kart.
Ja, logisch.
Das kennen wir alle. Ist das Kind besser oder schlechter als du?
Mein Sohn ist besser als ich. Ich mache meistens den zweiten Platz und dann gucken wir mal, wo der Rest der Familie bleibt.
Ja, ich muss sagen, da schaffe ich es noch immer besser zu sein als die Kleine, aber ich habe die Befürchtung, ja, so 1 oder 2 Jahre geht's noch.
Ja, und wahrscheinlich sind es nur 6 Monate, je nachdem, wie viel Zeit sie spielen darf, und dann bist du nur noch Opfer.
Danke. Dann, nächstes Spiel, Brawl Stars.
Nein, sagt mir ehrlicherweise, also Namen schon mal gehört, ja, ich kann es nicht beschreiben. Ich hätte eine Vermutung, aber nein, bin ich raus.
Brawl Stars kenne ich auch nur über einen Bekannten, der hat etwas ältere Kinder, da sprechen wir eher so 13, 14. Und die spielen das sehr, sehr häufig bei ihm und das ist auch dann eher gegen andere, also auf dieser Ebene. Ja, also ich sag mal so, er ist jetzt wenig begeistert. Ich muss sagen, ich kenne es selber auch nicht. Also die Kleine hat das bei uns auch noch nie angefragt. Und das Spannende ist, sind jetzt die, wir haben noch 5 vor uns und die sind wirklich durchgehend spannend, bis auf das letzte. Also das nächste wäre Super Mario.
Also ich kann was damit anfangen, natürlich. Und ich könnte es auch erklären. Meine Kinder spielen das allerdings nicht. Also Super Mario im Sinne von dieses originäre Super Mario als Jump'n'Run, nein.
Ja, aber wird es wirklich noch gespielt? Ich meine, ich kenne das auch noch bei mir aus der Jugend raus, aber wird es wirklich noch gespielt?
Ich bin mir da nicht sicher, ob unter dem Begriff nicht viele auch was anderes verstanden haben, weil Mario-Spiele gibt es ja noch eine ganze Menge mehr. Da wären meine Kinder auch wieder bei dem einen oder anderen dabei, aber die originären Jump'n'Run, nein.
So, und dann kommt Candy Crush. Und da haben wir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Candy Crush, willst du mich veralbern?
Ja, da frage ich mich, wie viele das spielen. Da sticht aber witzigerweise dann auch heraus, dass es vermehrt Mädchen sind, wenn man den Vergleich so sieht. Ich könnte es wahrscheinlich auch noch einigermaßen beschreiben, ja. Auch wenn ich das selber, glaube ich, nie in der Hand hatte.
Und dann kommen wir zu einem Alltime-Klassiker, sage ich mal, die Sims.
Jo.
Hast du jemals die Sims gespielt?
Ja, wahrscheinlich 1 und 2. Dann hat es aufgehört, aber ja, habe ich auch gespielt. Hat mich aber nie so in die Sucht reingezogen. Ich bin da bei anderen Spielen gelandet.
Ja, mich auch nicht, aber ich finde es faszinierend, dass das noch ein Ding ist irgendwo.
Ja, und ich glaube auch, die aktuelle Version, die ist schon richtig, richtig alt, aber es sind ja dauernd irgendwelche Erweiterungen, Expansions oder sonst irgendwie dabei und deswegen wird es am Leben erhalten. Also ist wohl weiterhin erfolgreich.
Ja, und als letztes haben wir in der Auflistung noch den großen Gewinner der Corona-Krise, Animal Crossing.
Ja, da würde ich mir wahrscheinlich sogar schwer tun, es zu erklären, aber kennen mal ganz grundsätzlich tue ich es.
Ach, das Erklären geht. Du musst einen Kredit aufnehmen, wirst durch die Zinsen zu Boden gedrückt und musst arbeiten wie ein Depp, um das Geld reinzubekommen. Und derweil kannst du noch irgendwelches Zeug anpflanzen. Das wäre so die Kurzbeschreibung aus meiner Sicht.
Das hört sich ja sehr realistisch an. Deckt also die heutige Welt ab.
Aber das Spannende ist ja, wenn man so gewisse Vorurteile hat, dann ist das ja mit Fortnite relativ schnell bestätigt. Aber eben, man muss schon auch sagen, mit dem Rest nicht so hundertprozentig, ne? Das finde ich schon spannend. Und das Zweite, was ich aus der Liste rauslese, ist auch, dass Spiele sich sehr lange halten. Ich meine, Minecraft, FIFA, Mario Kart, Candy Crush, die Sims, Animal Crossing gibt's ja auch schon ewigst. Das sind alles so Spiele und Konzepte, die es locker über 10 Jahre gibt.
Ja, genau. Also ich habe jetzt auch passend dazu nachgeguckt, Minecraft im Early Access gab es 2009 schon und da bin ich dabei gewesen. Also das ist wirklich die 15 Jahre, die ich so in den Raum geworfen habe, die haben gestimmt. Ja, gibt es weiterhin. Und wenn ich mir die Liste, die wir jetzt eben gerade durchgegangen sind, auch einfach nochmal anschauen. Eigentlich ist das Einzige, wo so üblicherweise Politiker aufschreien und wegen Ego-Shootern oder sonst irgendwas. Fortnite ist das Einzige und das Brawl Stars wahrscheinlich in die ähnliche Richtung. Aber der Rest ist eher so niedlich, Simulation und Ähnliches. Also ganz so schlimm, wie vielleicht das ein oder andere Mal in dem politischen Universum gezeichnet, scheint unseren Kindern mit dem, was sie spielen, nicht unbedingt zu gehen. Was nicht heißt, dass es nicht Ausreißer gibt, aber wenn ich mir mal so die Top 10 angucke, ja, könnte man sich schlimmer vorstellen.
Ich habe mir dazu auch, und jetzt kommen wir langsam zu dem für uns ja auch wichtigen Punkt, was machen die Eltern eigentlich? Und was machen wir Väter vor allem? Weil Computerspiele, sagen wir mal ehrlich, wird sehr viel an den Vätern auch hängen bleiben irgendwo. Und es gibt hier eine Statistik, das ist dann die Seite, lass mich lügen, 62. Nämlich Aussagen zur Altersangabe bei digitalen Spielen. Da wurden im Endeffekt die HaupterzieherInnen gefragt, wie würden sie denn das beurteilen, wenn auf dem Spiel draufsteht, ab, keine Ahnung, 14. Ich weiß gar nicht, welche Altersangaben es da genau gibt. Aber wie sie das einordnen quasi. Jetzt die erste Frage an dich, bevor ich den einen Punkt hier rausziehe, auf den ich hinaus möchte. Schaust du auf solche Altersangaben und wenn ja, was machst du damit?
Also ich finde es ja erstmal bezeichnend, dass du schon gleich eingeworfen hast, dass du nicht sicher bist, welche Angaben es überhaupt gibt, weil das auch schon mal in die Richtung läuft, wie das bei mir ist. Wobei ich dazu sagen muss, also erstmal vorweg, sowohl bei Computerspielen als auch bei Filmen ist meine Feststellung, wenn ich die Altersbeschränkungen sehe, dass meine beiden Kinder größtenteils sich Sachen angucken, die sie von der Altersbeschränkung sowas von locker angucken können oder mit denen spielen können. Also es sind schon eher Sachen dabei, wo es dann mal heißt, ab 12 und das passt ihnen trotzdem nicht und dann lassen sie es lieber. Du hast aber die Frage gestellt, wie gehe ich denn damit um? Also ich gehe eigentlich damit um, dass ich mir lieber angucke, wie das Spiel denn eigentlich ist und was denn in dem Spiel passiert, anstatt dass ich mich einfach nur auf so eine Altersfreigabe konzentriere. Klar, wenn da eine Altersfreigabe von 16 steht, dann ist für mich auch außer Frage, dass das nichts für meine Kinder ist. Aber ich habe auch schon genügend Sachen gesehen, wo eine geringere Altersfreigabe da gewesen ist und ich weiterhin der Meinung bin, oh, ist nicht passend, weil ich mich inhaltlich damit auseinandergesetzt habe. Jetzt sind wir bei dem Thema digitale Spiele. Ja, ich kenne halt genügend digitale Spiele und meine Spielebibliothek ist wahrscheinlich auch groß genug, dass meine Kinder genügend Beschäftigung da drin finden. Deswegen habe ich vielleicht so gar nicht so sehr das Problem. Heute ist es immer noch so, dass der Vorschlag, was gespielt wird, eher durch mich kommt. Und ich glaube, das ist ein Riesenluxus im Vergleich zu vielen anderen Eltern, die gar nicht wissen, was ihre Kinder denn spielen wollen, vorschlagen oder sich angucken. Wie geht's denn dir damit? Also nutzt du dir diese Angabe oder geht's dir ähnlich wie mir? Im Allgemeinen wird sie ignoriert.
Ja, da muss ich auch ausholen. Wir hatten ja in der letzten Folge hatte ich ja schon erzählt, dass ich mit der Kleinen jetzt öfters im Kino war und wir waren dort zum Beispiel auch im Film ab 12 und sie ist noch nicht 12. Jetzt muss man zum einen sagen, rein rechtlich gesehen ist das kein Problem, weil Kinder durchaus auch in Filme rein dürfen, die höher gestuft sind bis auf FSK 18. Und zwar dürfen sie das mit Begleitung eines Erwachsenen, also des Erziehers im Normalfall. Das heißt, es war an der Stelle kein Problem, dass sie nicht 12 war, weil ich war ja dabei. Und ich handhabe das eigentlich auch genau so, dass man sich schon davor als Elternteil die Frage stellen muss, kann mein Kind das, verkraftet mein Kind das, ist mein Kind schon so weit, das so weit verarbeiten zu können und zu wissen, das ist nicht real. Zwar in dem Moment schon zu sein, was in so einem Spiel ist, weil das ist ja das, was man ja eigentlich will. Man will in diesem Moment sein, der einen mitnimmt, der einen Spaß macht, der einen vielleicht auch mal erschreckt. Aber man weiß danach schon auch, das war jetzt nicht real. Ich glaube schon, dass Eltern das beurteilen können, aber ich glaube auch, dass Eltern das durchaus auch beurteilen müssen. Dahingehend handhabe ich das schon so, das setzt aber eben voraus, dass du dich mit den Computerspielen auch auseinandersetzen musst. Ich halte nichtsdestotrotz diese Angaben für relativ wichtig, weil sie schon mal so eine grundlegende Richtung angeben. Also wenn FSK 16 draufsteht, schaue ich mir das schon nochmal genauer an als FSK 6.
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass der Hinweis, der ist eine sinnvolle Sache und ich glaube auch, dass darauf unbedingt Wert gelegt werden sollte. Die Frage ist halt wirklich, wie sieht's in unserer persönlichen Situation aus? Ich habe es vorhin als Luxussituation für meine Kinder bezeichnet. Sie haben halt den Vorteil, dass da ein gewisses Wissen da ist. Spannend finde ich, du hattest ja auf die Seite 62 eben verwiesen, wo diese Statistik ist, da steht eine Aussage unten drunter und zwar der Aussage, mein Kind muss nicht fragen, wenn es sich Apps oder Online-Spiele herunterladen möchte, stimmen nur 13% zu. Also das heißt, der Großteil der Eltern kontrolliert ja scheinbar, also zumindest mal in der Aussage. Aber die Frage ist, wie findet diese Kontrolle statt? Findet die Kontrolle statt, indem sich das Icon und der Name von der App angeguckt wird und ja geklickt wird? Oder indem da noch dabei steht, freigegeben für Alter XY? Oder beschäftigen sie sich wirklich inhaltlich damit? Und ich handhabe es im Allgemeinen so, wenn meine Kinder sagen, hier, sie hätten gerne diese App oder jenes Spiel oder sonst irgendwie, dann gucken wir uns das zusammen an, außer ich weiß schon, naja, das passt und alles okay. Und wir gucken uns das im Allgemeinen zusammen an, und zwar unabhängig davon, ob es danach ein Ja oder ein Nein gibt, weil ich auch den Kindern erklären möchte, warum es mal ein Nein gibt und warum Sachen aber auch sinnvoll sind oder welche Sachen in den Spielen oder Apps vielleicht auch nicht sinnvoll sind. Also damit muss man sich beschäftigen, das kostet Zeit, dazu braucht man auch ein Stückchen Wissen. Ich glaube, dass das echt eine schwere Sache für Eltern ist, und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob dieses, naja, also die Nachfrage, kann ich das installieren? Wenn die immer nur mit Ja beantwortet wird, dann hat die Frage zwar stattgefunden, aber hat keinen Mehrwert.
Dazu kann ich im Übrigen auch was sagen. Die erste Frage bei dieser Statistik war ja, wir achten beim Kauf von Computer- bzw. Konsolenspielen auf die Altersbeschränkung. Und im Endeffekt stimmen dort zu 82%, also voll und ganz bzw. überwiegend. Das heißt also schon, dass sehr viele der Eltern auch da durchaus drauf schauen, zumindest was das jetzt für eine Altersbeschränkung hat.
Genau, also die Altersbeschränkung selber, die wird auf jeden Fall mit betrachtet. Und nochmal, ich glaube, dass die auch per se mal sinnvoll und richtig ist. Und wenn ich mir es bei meinen eigenen Kindern anschaue, da sind Sachen, die würde ich vielleicht auch öfter mal aussortieren. Und ja, sie haben eine ähnliche Einstellung dazu, was nicht heißt, dass ja sich das nicht auch irgendwann mal ändert. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Ich habe Matrix auch zu einem Zeitpunkt gesehen, als ich es vielleicht noch nicht gedurft hätte.
Was mich zur dritten Frage bringt, weil hier steht nämlich, mein Kind durfte keine Spiele spielen, für die es laut Altersbeschränkung zu jung ist. Dazu muss ich jetzt mal zwei Punkte sagen. Also zum einen, was kam raus? 78% der Eltern sagen, jawohl, bei uns ist das so. Das heißt, das Kind spielt nichts, was draufsteht, dass es älter ist. Also wenn ein Spiel ab 12 ist, dann darf mein Kind auch erst ab 12 das Spiel spielen. Da schlagen jetzt zwei Herzen in meine Brust. Erstens, das, was ich beobachte, ist was völlig anderes. Also wenn du zum Beispiel Fortnite nimmst, ich müsste jetzt mal nachschauen, für was Fortnite ist. Also gefühlt ist Fortnite Minimum 12. Aber das checken wir jetzt gleich noch. Das zweite Spannende ist aber auch, wie oft Kinder ich schon erlebt habe, die mir erzählen, was für tolle Spiele sie schon gespielt haben. Wenn ich dann aber so einen Ticken mal nachfrage, weil ich kenne die meisten Spiele, das ist deren Problem meistens, merkt man dann doch, hups, da wollte ein Kind besser wirken, als es eigentlich ist, und in Wirklichkeit haben sie es nicht gespielt.
Ja, ich glaube, den Unterschied gibt es auf jeden Fall. Also um die halbgestellte Frage zu beantworten, Fortnite hat eine USK von 12, ja, ist richtig. Und dann auch noch kurz reingeschoben, FSK ist für Filme, USK ist für Unterhaltungsmedien, also Spiele. Also nur, dass allen klar ist, uns ist es eigentlich egal, ob das die eine oder die andere Einordnung ist. Es geht uns einfach um das Thema, wie ist mit einer Altersfreigabe, wie wird damit umgegangen? Und ja, also ich sehe das ganz genauso, wenn ich mir anhöre, wer und wie schon alles Fortnite oder ähnliches, das ist jetzt auch nicht das einzige Spiel, was man da irgendwie, egal ob man es an Pranger stellen will oder nicht, sondern was man mal so als Kategorie einfach oder als Vertreter einer Kategorie benennen möchte. Also da sind garantiert ganz viele Kinder dabei, unter 12, die das schon mal ausprobiert haben. Aber so richtig intensiv spielen ist auch nochmal was anderes. Also habe ich auch schon erlebt, ging mir auch schon so, mal nachzufragen, was sie denn da gemacht haben oder was denn da irgendwie Sache ist. Und dann merkt man, naja, eigentlich haben sie keine Ahnung davon und wollten sich jetzt nur groß aufspielen. Das gibt's genauso, ja.
Und das ist genauso ein Punkt, wo ich so einen kleinen U-Turn quasi machen möchte. Eine Wolte sozusagen. Ich glaube nämlich, dass an der Stelle es sehr großen Graubereich gibt, also etwas, was Eltern nicht sehen. Also wo Eltern vielleicht ein Verbot aussprechen, aber in Wirklichkeit wissen sie ehrlich nicht, was da wirklich passiert. Und ich habe dazu letztens auch eine Statistik gelesen, beziehungsweise einen Ratschlag, und den möchte ich an der Stelle wiederholen, weil ich halte ihn schon für sehr wichtig. Kinder können Dinge sehr leicht umgehen. Also wenn ich selber einem Kind verbiete, irgendwas zu spielen, dann gehen sie halt zum Nachbarn und spielen es dort. Ich kann das nicht verhindern, das ist unmöglich, auch außer ich würde das Kind total überwachen, und selbst das ist nicht möglich. Wenn man jetzt hingeht und ein Verbot ausspricht, dann kann das durchaus das Problem haben, dass wenn ein Kind jetzt etwas konsumiert, was nichts für das Kind ist, dass es dann mit den Eltern nicht spricht. Und das ist somit das Schlimmste, was es geben kann. Das heißt, man sollte dem Kind immer, und das ist der Ratschlag, den ich gelesen habe, die Sicherheit geben, dass wenn das Kind auf einen zukommt mit einem Problem, dass es was Falsches gesehen, gespielt oder sonst irgendwas hat, dass es dann daraufhin nicht eine Verschärfung des Verbotes gibt oder ihm irgendwas weggenommen wird. Also Beispiel, das Kind kommt zu mir, die Kleine, und sagt, hey, ich habe auf meinem Tablet was Schlimmes gesehen. dann wäre eine Scheißreaktion zu sagen, okay, das Tablet ist ab jetzt weg. Weil dann kommt das Kind nicht zu einem hin. Und ich glaube, das muss man an so einem Punkt auch mal sagen. Das wird, glaube ich, später noch Diskussionen wichtig bei Social Media. Die Dunkelquote dürfte hier ziemlich hoch sein. Aber dem Kind quasi zu drohen, wird leider ziemlich nach hinten losgehen.
Also ich sehe das ganz genauso. Du hast das lustige Beispiel gebracht, dann gehen die Kinder halt woanders hin und spielen das woanders. Ja, das sehe ich genauso. Das haben wir damals als Kinder auch gemacht, wenn es irgendwas gab, was man sich mal angucken wollte. Die Frage ist, bringt man den Kindern dann damit was bei und können sie dann selber die Entscheidung treffen, ob es etwas Sinnvolles zum Anschauen, zum Spielen oder sonst wie ist? Wenn man das schafft als Eltern, dann hat man gewonnen, weil dann geht dieser Denkprozess selber in den Köpfen der Kinder vor. Das erreicht man aber nicht, indem man ja pauschal verbietet und erst recht nicht, indem man danach mit irgendwelchen Strafmaßnahmen das Kind in dem, was auch gut und sinnvoll wäre, Einschränkungen auferlegt. Also bin ich voll und ganz bei dir.
So, und ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten und ich habe mir noch ganz, ganz was Wichtiges rausgesucht, nämlich Influencer. Wollten deine Kinder schon mal Influencer werden?
Nee, da haben sie, ich glaube, eine stark aus dem Elternhaus vorgeprägte Meinung, dass das nicht unbedingt ein passender Beruf wäre.
Ja, dafür gibt es auch sehr erfolgreiche Influencer. Und es gibt eine Statistik zu den Influencern auf Seite 47. Nämlich den liebsten InfluencerInnen nach Geschlecht bis zu 3 Nennungen möglich.
Da fragst du mich jetzt aber bitte nicht, wen ich davon kenne.
Doch, wir fangen an mit Pamela Reif. Nein, fangen wir nicht. Hast du die Statistik vor dir? Fangen wir mal so an, weil ich werde jetzt nicht alle Namen vorlesen, weil ehrlich, ich kann die Hälfte davon nicht aussprechen.
Ich habe die Statistik vor mir und um deine Frage vorwegzunehmen, ja, ich kenne den einen oder anderen Namen da drin, bin über Heidi Klum erschrocken.
Ja, okay.
Aber, also ich kenne sonst noch ein paar Namen mehr, aber es ist nahezu ausschließlich so, dass ich den Namen schon mal gehört habe, weiß, dass diese Menschen als Influencer bezeichnet werden und dann hört das Wissen auf.
Also ich muss ja ehrlich sagen, ich kannte Gronkh noch und dann war es vorbei. Dann war es wirklich vorbei.
Ja, guck, bei mir ist schon noch ein bisschen mehr, aber es liegt vielleicht auch daran, dass meine Kinder ein bisschen älter sind und im Zweifel sogar dann sagen, dass sie den Namen auch kennen und die Meinung dann nicht gerade hoch angesetzt ist. Aber wie gesagt, das mag vielleicht durch die Prägung durch uns als Eltern liegen.
Ich bin entsetzt. Nun gut, dann können wir auf eine andere Statistik auch schauen, weil ehrlich, ich habe dazu wirklich nichts zu sagen. Ich kenne die meisten leider nicht. Es tut mir auch leid, das ist durchaus ein Bereich, wo ich mich ein bisschen mehr auskennen möchte und sollte. Aber ja, in 2 Jahren reden wir nochmal drüber.
Ich könnte vielleicht den einen oder anderen sonstigen Let's Play-Vertreter hier reinwerfen, weil das sind Sachen, die sich meine Kinder angucken. Die sind dann alle wiederum aus dem Minecraft-Universum und da wird es schon schwieriger. Aber naja, okay, nächstes Thema.
Genau. Wir hatten vorher mal das Thema schon das Treffen von Freunden und du hattest die Frage gestellt, ja, wie treffen die sich denn genau? Und dazu gibt es durchaus was, nämlich auf Seite 48, nämlich Kontakt zu FreundInnen. Und zwar ist die Frage, wie oft hast du auf diese Weise Kontakt zu deinen FreundInnen? Und man kann hier so schon sehen, sich von Angesicht zu Angesicht, also persönlich treffen, ist weit, weit auf Platz 1, nämlich 48% fast jeden Tag, 48% ein oder mehrmals die Woche. Der Rest ist dann seltener oder nie. Was ich schon krass finde, übrigens 2% mit nie. Das weiß ich nicht genau, was das ist, aber nun gut. Also man kann da schon sehen, es werden durchaus noch sehr viel getroffen, aber man muss auch ehrlich sagen, dass bereits Nachrichten, Bilder oder Videos hin und her schicken, zum Beispiel per WhatsApp, sind bei 32% und 24%. Also man kann sagen, wenn man das zusammenrechnet, 56% ist Minimum ein oder mehrmals pro Woche, die sich so unterhalten.
Ja, und da bin ich jetzt leider schon wieder mal ganz schnell ziemlich böse und frag, welcher Wert steckt denn wirklich da drin, weil fast jeden Tag, ja, wenn sie sich jeden Tag in der Schule treffen, weil sie da ihre Freunde haben, dann kannst du da einen Haken dran machen. Aber würden sie das auch tun, wenn sie nicht in die Schule gehen würden? Ja, weiß ich nicht. Ja. Also ich verstehe natürlich die Statistik, alles klar. Aber ob das, ja, wie es denn wäre, wenn es nicht quasi mit dem Schule automatisch passiert, weiß ich nicht.
Ja, gut.
Aber gut, dass es immerhin noch einen hohen Wert hat.
Ja, aber immerhin sowas wie große Ferien oder so, glaube ich, ist ja schon auch. Und wenn die Umfrage im September ist, hat man das schon noch im Kopf, die großen Ferien.
Das ist richtig.
Ja. Was ich auch spannend finde bei den Dingen, wie zum Beispiel per WhatsApp irgendwas schicken, 33% sagen nie. Also das ist doch durchaus sehr positiv, eine große Menge, sage ich mal, beziehungsweise 11% sagen noch seltener, also seltener als einmal die Woche, was zusammen 44% ausmacht. Das heißt, ungefähr die Hälfte macht das wöchentlich und der Rest selten bis nie.
Was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass direkt unten drunter sich Sprachnachrichten schicken, ist es seltener und nie sogar bei 50%. Ja, da sind, merkt man wahrscheinlich unser Alter an, sich schreiben wunderbar, Sprachnachrichten schicken, die ich dann abhören muss. Oh Gott, bleib mir weg damit.
Jetzt hast du mir den Gag weggenommen, weil das ist so ein Unding, diese Sprachnachrichten. Wer macht denn sowas? Dann ruf mich doch gleich an und doch nicht Sprachnachrichten.
Ja, also genau, wirklich. So sehe ich das auch. Ich habe den Wert dessen auch noch nicht verstanden, aber wahrscheinlich sind wir einfach zu alt dafür und es gibt schon einen Sinn. Und ja, den würden wir uns wahrscheinlich von unseren Kindern oder ja, wem auch immer in dem Alter erklären lassen können. Machen wir jetzt nicht.
Und wer sich im Übrigen die Frage stellt, wie schnell eine Technologie auch wieder verglühen kann. Wir hatten ja vorher den Punkt, dass 1999 nur 9% Internet hatten. Daraus kann man auch den Rückschluss ziehen, dass sehr wenige E-Mails geschickt haben. Dann gab es eine Phase, wo relativ viele E-Mails geschickt worden sind. Und heutzutage ist es so, dass die Angabe hier ist, auf die Frage, wie oft man E-Mails schreibt, also wir sprechen hier von Kindern zwischen 6 und 13, sind 9% auf jeden, fast jeden Tag, 24% auf ein mehrmals die Woche, 43% auf selten und 24% auf nie.
Wieso sollte man auch E-Mails benutzen? Bei heute Instant Messenger lasse ich das einfach mal, egal wo die integriert sind. Ja. E-Mail ist da nicht mehr das sinnvolle Medium für diese einfache Kommunikation. Im Arbeitsumfeld mag das ganz anders aussehen, aber nicht für die Kommunikation zwischen Kindern. Ich bin eigentlich schon eher überrascht, dass die Werte noch einigermaßen hoch sind in der Hinsicht.
Ja, da kommt auch wieder rein, wie viel von den Eltern quasi nachgemacht wird.
Das stimmt. Also ich weiß, dass meine Kinder auch schon ihren Freundinnen und Freunden E-Mails geschrieben haben, was aber vielleicht eher daran lag, dass der Zugang zur E-Mail-Adresse schneller realisiert war als zum Instant Messenger. Das kam nämlich halt erst beim Smartphone. Und Smartphone kam erst später und E-Mail-Postfach kam halt schon früher, dass man an einem Computer von den Eltern mal mitverwenden konnte.
Ja.
Mag vielleicht auch ein Grund sein.
Ich glaube, war das bei euch so, dass die Kinder an euren Laptop dran durften oder so oder PC oder wie auch immer?
Naja, dadurch, dass die Kinder zu Corona-Zeiten nicht in die Schule gegangen sind, mussten wir das Thema realisieren. Also das heißt, wir haben relativ früh ein zusätzliches Notebook da gehabt, was die Kinder abwechselnd verwenden konnten für ihren Schulkram. Und da war die Nutzung dann halt möglich. Da habe ich mich dann auch gleich darum gekümmert, dass E-Mail und sonst irgendwas eingerichtet ist. Mir ist klar, dass das nicht so das Normale für viele andere gewesen sein kann, aber so war das bei uns und deswegen war der Zugriff auch schnell da.
Ja, weil bei uns war das noch so, also meine Eltern hatten damals noch einen PC, an den ich dann auch mal hin durfte, was aber auch daran lag, dass das Ding einfach scheiß teuer war damals. Also wenn man das mal so vergleicht, was so ein C64er oder so gekostet hat, Entschuldigung, dass ich das jetzt als PC bezeichnet habe, aber man weiß, was ich meine. Ne? Dann war das ja sehr, sehr teuer. Heutzutage ein Tablet für die Kleine zu kaufen, mit dem sie dann irgendwas machen kann, also E-Mail schreiben, ist ja sehr billig quasi im Vergleich dazu.
Ja, also in meinem eigenen Erlebnis ist es so gewesen, mein Vater hat für mich und meinen Bruder, ja, ich weiß nicht, wie alt wir da gewesen sind, irgendwann dann mal einen Computer gekauft. Allerdings muss man auch sagen, bei meinem Vater ist halt schon beruflich bedingt, da flogen schon Gerätschaften darum, die man später als Laptop bezeichnet hat, aber damals diesen Begriff noch nicht gab. Also das heißt, Computer in dem Sinne gab's, seit ich mich zurückerinnern kann, im Haushalt. Von daher war es naheliegend, dass es relativ früh einen Computer gab, auf den wir dann aber natürlich nicht jederzeit und immer Zugriff hatten, sondern halt, ich würde gerne spielen, dann wurde einem der Computer eingeschaltet und freigegeben und dann war es danach auch wieder vorbei. Ja, heute ist das anders, sehe ich auch so.
Wunderbar. Und langsam kommen wir auch schon zum Kernbereich, über das wir eigentlich sprechen wollten. Eigentlich, wie gehen Eltern auch damit um? Und da möchte ich anfangen mit einer Statistik, die heißt Kontrolle der Bildschirmzeit. Das ist die Seite 76. Da ist eine Befragung, wo die Antworten die HaupterzieherInnen gegeben haben. Da ist zum Beispiel die Frage, Bildschirmzeit ist beim befragten Kind voreingestellt, zumindest für bestimmte Anwendungen und Apps. Also wie oft das quasi schon technisch überprüft wird, wie lang der Bildschirm an ist. Ich muss sagen, wir haben das bei uns auch zeitweise gehabt. Also wir haben es mal und wir haben es mal nicht, je nachdem, ob es ausartet oder nicht ausartet, kann auch mal passieren bei uns. Wie ist das bei euch geregelt?
Also ja, wir haben die Standardmöglichkeiten, die es da so als Einstellungen gibt, auf den meisten Geräten aktiv, was nicht heißt, dass die immer fix sind und mehr ist nichts, sondern gibt dann auch mal Gründe, warum sich was ändern kann. Wir haben das aber, ich sag mal, einerseits vorrangig aus, wie sieht's mit der Schulzeit aus? Also da sind die Dinge eingeschränkt. Ich meine, über Gesetzgebung, Smartphones an Schulen und so kann man lange diskutieren, aber ich bin mal grundsätzlich der Einstellung, dass das Smartphone während der Schulzeit möglichst nicht genutzt werden soll. Jetzt kommt das Sternchen dazu. Dann melden sich aber unsere Kinder ab und zu mal bei uns und sagen, ja, könnt ihr mir für die Schule heute die und die App nochmal die Zeit, das Zeitlimit rausnehmen, weil müssen wir gerade für die Schule was recherchieren, nachprüfen, tun und machen. Ja, dann ja, stellst du halt doch wieder andere Zeiten ein. Das ist das eine. Also wir gucken einerseits mit dem Thema Schulzeit, andererseits natürlich auch, dass der Medienkonsum nicht zu extrem wird. Trotzdem versuchen wir da eigentlich andere Varianten zu machen, nämlich jetzt ist der Bildschirm mal wieder für die und die Zeit aus. Lass uns mal rausgehen, lass uns mal irgendwas anderes zusammenspielen, lass uns dieses und jenes machen. Also da muss man sich gar nicht so sehr auf die Technik verlassen. Hat dann aber halt wieder als Eltern eine Herausforderung. Du musst ja überhaupt erstmal die Zeit haben.
Richtig. Ich muss das auch nachreichen. Hier sind es eben, sagen wir mal, um die 45% alles in allem, die Bildschirmzeit eingestellt haben in einer App. Dann gibt's die zweite Frage, ob diese Bildschirmzeit dann auch überprüft wird. Man hat ja bei den meisten Handys und so weiter ja durchaus die Möglichkeit, das zu überprüfen. Das werden dann schon etwas weniger. Das sind dann so um die 40-42%, würde ich sagen. Und dann kommt der Punkt mit, das wird auch besprochen. Und das ist der Punkt, den ich da eigentlich sehr wichtig finde. Und das finde ich etwas schade, weil dann brechen wir schon runter auf um die zwischen 30-35%, die dann aus den Daten, die sie erheben, auch etwas machen. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil wenn ich schon diese in Anführungszeichen Überwachung da drin habe, und das ist jetzt nicht so böse gemeint, wie das Wort klingt, dann ist doch der nächste Schritt eigentlich, das auch zu nutzen und ins Positive zu drehen, um mit dem Kind das Ganze zu besprechen. Oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so. Also ich wünsche mir, dass dieser Teil auch wirklich positiv ist. Wenn man ihn negativ auslegen möchte, dann wird besprochen, fällt auch drunter, du hast schon wieder zu lange gespielt oder du spielst immer zu lange. Dann ist das aber eigentlich nicht das Besprochen und Auswerten und ja, sich darüber im Klaren werden. Was ich üblicherweise mache, ist, wenn ich mit meinen Kindern über die Zeit rede, die sie da an diversen Geräten verbringen, ich versuche das im Verhältnis zu setzen zu anderen Dingen. Also, wie viel Zeit verbringen sie in der Schule? Wie viel Zeit verbringen sie mit ihren Schulaufgaben? Wie viel Zeit verbringen sie mit Freunden, die sie sonst irgendwo unterwegs sind oder im Verein oder in diesen und jenem? Und das ist für mich immer ein sehr gutes Werkzeug, wenn das Kind dann merkt, oh, ich habe heute 1,5 Stunden dieses und jenes gespielt und ich habe mich aber irgendwie nur 20 Minuten mit meinen Hausaufgaben beschäftigt. Das ist doch irgendwie ein Stückchen Missverhältnis. Also diesen Vergleich zu, wie sehen denn andere Tätigkeiten aus, den finde ich eigentlich immer wichtig. Gar nicht so sehr die absoluten Zeiten, die mit digitalen Medien da verbracht werden, sondern ja, wie sieht's im Vergleich zu was anderem aus?
Bin ich absolut bei dir und das zeigt wieder an der Stelle, es ist das eine, quasi Dinge zu überwachen, also im positiven Sinne auch zu schauen, ob das alles passt. Ich meine, ich muss die Noten auch quasi ja überwachen. Ich muss mehrere Dinge überwachen bei meinem Kind. Das ist völlig Normalität. Aber das Zweite ist eben, das auch in den Kontext zu setzen. Genau das, was du sagst. Um so auch dem Kind einfach gewisse Rahmenbedingungen einfach auch aufzuzeigen. Einfach nicht einfach zu sagen, das ist zu viel, sondern auch zu sagen, das ist zu viel, weil. Keine Ahnung, du hast jetzt schon so und so viel Zeit mit Tablet verbracht und so viel Zeit mit, keine Ahnung, Reiten oder wie auch immer. Dann kann man auch mal sehen, wie übergreifend das durchaus auch mal sein kann. Und ich habe auch schon festgestellt, dass man so auch näher dran kommt, weil Kinder, genauso wie Erwachsene, schon mal ein Problem haben, das auch selber einzuschätzen und selber auch zu kontrollieren, wie viel das denn das ist überhaupt. Und so sind wir im Übrigen auch mal bei uns dazu gekommen, dass wir hatten ein einziges Mal bisher das Einschränken der Bildschirmzeit, also das automatisch irgendwann mal Puff gemacht hat. Das Einzige, was wir haben im Übrigen, ist eine Nachtzeit. Also die haben wir schon drin von 22 Uhr bis keine Ahnung was, dass es dann aus ist. Aber wir hatten auch einmal drin, dass eine Beschränkung drin ist. Und die hatten wir nicht drin, weil wir es als Eltern wollten, sondern weil die Kleine es wollte. Das lag nämlich daran, dass wir so ein Spiel hatten, wo wir geschaut haben, dass sie selber einschätzen musste, wie lange sie denn heute schon am Bildschirm benutzt hat. Und sie lag immer enorm daneben. Ich sage aber gleich dazu, jeder Erwachsene würde auch enorm daneben liegen. Dann hat sie gesagt, ja, sie möchte das mal testen mit dem Begrenzen. Das haben wir dann aber nach einer Woche auch wieder rausgenommen auf mein Bestreben, weil ich persönlich mag das einfach nicht. Das finde ich so ein bisschen...
Ja, also da muss ich sagen, ist das Erlebnis eigentlich eher, wie unterschiedlich die Kinder sind. Ich hätte vor einer Weile noch gesagt, Begrenzung bei unserer Tochter brauchen wir nicht, aber bei unserem Sohn sehr dringend. Da ist eine unterschiedliche Art der Mediennutzung einfach dabei. So sieht es nun mal aus.
Ja, ich hatte auch mal letztens diese anekdotische Geschichte gehört, dass jemand gesagt hat, die Kinder dürfen ab jetzt alles. Also irgendjemand war irgendwann so genervt von dem ewigen, ja, das ist verboten und das nachsteigen und hier und da und bla, dass er gesagt hat, okay, mach, ist mir alles egal. Das hat sich dann, so wie es in der Geschichte war, relativ schnell eingerenkt, dass dann die Kinder das alles auch vernünftig gemacht haben. Also normal aufgestanden, normales Frühstück gemacht, eigenständig in die Schule kommen und so weiter und so fort, was ich hundertprozentig abkaufen würde. Wir sind dort auch relativ, ich sage jetzt mal, liberal und die Kleine kann das schon. Aber es gab nur einen einzigen Punkt, wo die Kinder gesagt haben, nee, sie wollen dort wieder überwacht werden, weil sie das nicht in den Griff kriegen. Und das ist eben vor dem Tablet rumzuhängen oder vor dem Handy. Ich weiß, das ist eine anekdotische Geschichte, aber für mich persönlich hört sich das schon valide an.
Ich denke, das kommt sehr stark auf die Persönlichkeit der Kinder drauf an und inwieweit sie halt gescheit darauf vorbereitet sind. Also wenn du das, ich nenne es mal von Anfang an so tun würdest, das würde katastrophal falsch laufen, schief laufen, da bin ich mir sicher. Wenn die Kinder aber schon entsprechend erzogen sind und selber sich gut genug ein Urteil bilden können, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Also das ist, ja, ich will das nicht kategorisch ausschließen. Wenn aber die Standardeinstellung wäre, Kinder sollen tun, was sie wollen, Hauptsache man sagt ihnen nicht nein, dann bin ich mir sicher, da kommt was ganz, ganz Schlechtes bei rum.
So, und dann ganz am Schluss noch in dieser Statistik, also wie wird eine Bildschirmzeit kontrolliert, sagen allen Ernstes über die Hälfte nicht. Das hat mich dann schon so ein bisschen irritiert. Leute, ihr müsst da schon was machen. Ihr könnt die Kinder nicht einfach so da reinlaufen lassen. Das geht nicht. Sorry. Oh Mann.
Also ja, sehe ich auch so. Das ist eigentlich das Erschreckendste in dem Ding, dass die Zeit gar nicht kontrolliert wird. Also das, ja, kann nur schieflaufen.
Absolut. Apropos Schieflaufen. Wir kommen jetzt am Schluss noch in einen Bereich rein, den ich mal als Grobüberschrift Social Media sehen würde. Ich kann auch dazu gleich ankündigen, wir werden auch demnächst noch eine Zusatzdiskussion dann machen in Richtung der aktuellen Diskussion eines Verbotes. Das nehmen wir für heute mal raus, weil ich habe das Gefühl, dass wir da ein bisschen lang werden. Aber zu Social Media an sich ist ja hier auch eine Menge aufgelistet. Als Erste würde ich vorschlagen, wir fangen mal an mit der Statistik Probleme im Internet, Seite 67. Und im Endeffekt geht es in der Statistik darum, ob Kinder im Internet schon mal etwas gesehen haben, was sie eigentlich nicht hätten sehen sollen. Also in Richtung Horrorvideos, Richtung Pornografie, Richtung Tierquälerei und so weiter und so fort. Und das ist eine Statistik, die, ja, zum einen, ich beschäftige die einen natürlich immer. Ich muss aber auch sagen, ich war relativ froh, dass es so in Anführungszeichen gering ist. Über 1% ist immer zu viel. Ganz klar gesagt. Aber gefühlt, wie sehr darüber berichtet wird, war sie für mich jetzt geringer. Und ich möchte kurz mal die Zahlen auch nennen. Also ich nehme die Gesamtzahlen und da war die Frage, hat jemand schon mal was Schlimmes im Internet gesehen? Und dort ist so, dass bei 6- bis 7-Jährigen sind es 3%, bei 8 bis 9 sind es 5%, 10 bis 11 8% und 12 bis 13 12%. Also es steigt schon immer an, aber man ist dann am Schluss bei den 12 bis 13-Jährigen bei 12% gelandet. Hättest du das höher oder geringer eingeschätzt?
Also du hast ja schon das richtige Stichwort dazu angesprochen. Wie wird darüber berichtet? Also wenn es um gefühlt aus dem, was mediale Berichterstattung, dann hätte ich da viel, viel höhere Werte erwartet. Man muss natürlich nochmal dazu sagen, also 12 bis 13 Jahre, das ist das Limit. Wenn man den Anstieg da weiterhin sehen würde, was wäre dann mit 14, 15? Da ist wahrscheinlich noch einiges mehr. Aber ja, ich hätte eigentlich viel höhere Werte erwartet und muss sagen, wenn das halt mal gewesen ist, jemand mal das falsche Video gesehen hat, dann sorgt es ja nicht oder üblicherweise nicht sofort für immense Probleme, sondern dann geht's wieder um die Einordnung. Habe ich jemand, mit dem ich drüber reden kann? Hoffentlich die Eltern, zu denen ich hingehen kann und sagen kann, hier, ich habe da was gesehen und dann, wie du es vorhin beschrieben hast, nicht die Reaktion ist, dann nehme ich dir das Smartphone weg, sondern dann reden wir darüber, was denn problematisch daran ist und wie du damit umgehst und wie du vielleicht auch dich beim nächsten Mal, wenn das als Mutprobe oder sonst was gemacht wird, sagst, nee, brauche ich nicht, Leute, das interessiert mich nicht, will ich nicht. Also ja, ich hätte höhere Werte erwartet und bin eigentlich ganz froh, dass die nicht so sind, wie meine Erwartungen gewesen wären.
Und an der Stelle muss ich jetzt schon mal einen kleinen Rant loslassen. Wenn man nämlich jetzt mal drauf schaut, wie die aktuelle Entwicklung ist, Richtung angeblich darf man ja nichts mehr sagen und Männlichkeitsideal und was ich was für einen anderen untersage, sage ich jetzt absichtlich Schwachsinn. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, gab es leider diesen Mordanschlag auf diesen komischen Menschen, der diese komischen Predigten gehalten hat. Er ganz klar dazu auch gesagt, ein Mordanschlag ist immer etwas, was man nicht machen sollte, auch zu verurteilen ist und so weiter und so fort. Kein Mensch sollte auf dieser Welt ermordet werden, egal wie. Wenn danach dann durch alle möglichen sozialen Medien und sonstiges Zeug dieses Video davon, wo dann eine Halsschlagader getroffen wurde und das Blut nur gerade so rumspritzt, verteilt wird wie nochmal was, muss ich ehrlich sagen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Dass die Leute, die so sehr darauf achten, dass wer achtet denn auf die Kinder und hier und da und Fallera, aber dann da dafür sorgen, so ein Video, wo ein Mensch zu Tode kommt, wo ein Mensch elendig krepiert, um es genau zu sagen, dann aber dafür sorgen, dass dieses Video von 12, 10, 6-Jährigen gesehen wird. Sorry, dafür habe ich dann am Schluss also überhaupt kein Verständnis mehr.
Das ist auch absolute Scheinheiligkeit. Also muss man halt klar so sagen, geht mir auch ganz genauso. Ich finde, das hat nichts in der Berichterstattung zu suchen. Punkt.
Gut. Was ich an der Stelle auch spannend fand, und ich möchte es auch nur kurz sagen, hier gab es auch noch eine Unterteilung von, was sie denn gesehen haben, was für sie schlimm war. Und sie haben das auf drei Bereiche unterteilt. Zum einen war die Frage, ob sie etwas gesehen haben und was auch, wo sie zu jung waren. Und dann etwas, was ihnen Angst gemacht hat und dann etwas, was unangenehm war. Und ich nenne jetzt nur mal die ersten Punkte immer. Bei zu jung war der erste Punkt Erotik, Sex und Pornoseiten. Das waren 35%. Bei dem Thema, was ihnen Angst gemacht haben, war es Horrorvideos, Monster, Geistervideos mit 27%. Und bei dem Thema auf Inhalte gestoßen, die ihnen unangenehm waren, waren es Erotik, Sex und Pornoseiten, nämlich mit 56%. Und da kann man im Übrigen auch mal sehen, dass diese Jugend gar nicht mal so kaputt ist, weil wenn sie merken, dass das, was sie da sehen mit diesen Erotik, Sex und Pornoseiten, unangenehm ist, das heißt, ja, in schon einen gewissen Schauder drüber laufen lässt, dann kann das nicht so kaputt sein, diese Jugend.
Ja, also sehe ich ganz genauso. Ganz grundsätzlich sind viele der Zahlen, die in dem Bericht drin sind, ja gut im Sinne von so schlimm, wie vielleicht öfter mal medial berichtet wird, steht es um die Kinder gar nicht. Das ist sicherlich eine Erkenntnis, die man auch daraus ziehen kann, weil sie selber einordnen können und sagen, oh, das ist irgendwie unpassend. Und egal, wie diese Einordnung jetzt ist, also ob die von ich bin zu jung dazu oder ich find's unangenehm, da ist ja eine Abstufung drin, schon klar. Aber sie sagen, es ist unpassend.
So, kommen wir zu einer Statistik, die ein bisschen einfacher ist, aber mich auch teilweise aufgeregt hat. Nämlich Aussage zu Computer und Internet, Seite 71. So. Und da wurden wieder die HaupterzieherInnen gefragt, ob sie dem zustimmen oder überwiegend zustimmen. Irgendwie haben wir hier auch nur voll und ganz Zustimmung und überwiegend. Die Ablehnung haben wir nicht da. Naja, die werden wir dann rauslesen müssen. Auf jeden Fall Platz 1 mit der allermeisten Zustimmung war Internet für Kinder gefährlich.
Ja, das Leben ist auch für Kinder gefährlich, ganz grundsätzlich. Also ich finde die Einordnung schwierig. Also hier sind 51 Stimme voll und ganz zu und 35% Stimme überwiegend zu. Wenn über 50%, über die Hälfte der Haupterzieher sagen, das Internet ist gefährlich für Kinder, dann muss ich sagen, ja, wenn du pauschal das ganze Internet nimmst und auf dein Kind drauf wirfst, dann hast du auf jeden Fall recht. Aber es gibt natürlich auch im Internet gescheite Angebote für Kinder und auch für kleine Kinder. Und man sollte es nicht per se verteufeln, man sollte es vor allem nicht per se verteufeln, weil es Teil unserer Lebensrealität ist. Man sollte sich damit auseinandersetzen und nicht einfach nur sagen, ist schlecht, ist gefährlich, wollen wir nicht. Das funktioniert nicht.
Bin ich absolut bei dir. Es gibt alle Dinge da draußen sind irgendwo gefährlich. Ich meine, der schlimmste Gegner für Kinder sind und bleiben Autos zum Beispiel, also im Straßenverkehr. Da ist es auch gefährlich. Aber deswegen würde ich ja nicht sagen, das Kind soll nicht mehr rausgehen. Die Frage ist halt, was mache ich denn? Ich halte so Pauschalaussagen immer für ganz, ganz komisch, weil auch der Gang draußen bei der Wohnung, der ist auch in gewisser Weise gefährlich. Also halte ich immer für ganz schwierig.
Ja, das ist doch immer diese nette Statistik, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Das, was wir aber im Sinn haben, sind Flugzeugabstürze, wo die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer ist als sonst irgendwo. Ja, also ich halte den ersten Wert da drin, das Internet ist gefährlich für Kinder, einfach schlichtweg für nicht korrekt.
So, und
besser wird's dann aber später.
Also
in der Statistik.
Ja, ich wollte zuerst was Lustiges bringen aus der Statistik.
Na dann, machen wir erstmal was Lustiges.
Lass uns erst den einen wirklich lustigen Teil bringen, weil ehrlich, man merkt an so Statistik auch manchmal, wenn Menschen einfach lügen. So, weil wir haben hier die Frage Orientierung bei App-Nutzung nach AGBs. Stimmen allen Ernstes, ich muss kurz zusammenrechnen, 52% stimmen dem zu. Das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass 52% überhaupt AGBs lesen.
Nein, tun sie bestimmt auch nicht. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wahrscheinlich haben da die Leute eher verwechselt, dass sie auf die Cookie-Dinger, die in den Apps auch abgefragt werden, draufklicken und sich da vorher Gedanken machen, wohin sie klicken. Aber nicht AGBs lesen, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also das ist wirklich, also ich lese ja AGBs ja auch nicht. Also ich mache das ganz selten, wenn ich wirklich Zeit habe und wie man denkt, vielleicht ist es ja witzig, aber ich mache das auch nicht.
Gab's nicht da irgendwann mal, ich bin der Meinung, in UK eine lustige Aktion, wo ein Unternehmen in ihre AGBs irgendwo reingeschrieben hat, der Erste, der das und das hier liest und dann da und dahin irgendwas schreibt, kriegt einen Preis oder so. Und das ist dann nach vielen Monaten oder sogar Jahren passiert. Also ich weiß nicht, ob es nur eine lustige Anekdote ist oder wirklich wahr ist, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass da viel Wahrheit drin ist.
Ja, es könnte auf jeden Fall sein. Ich kann es auch nur empfehlen, im Übrigen hin und wieder dann doch mal zu lesen. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Bank festgestellt, dass in der AGB steht, dass sie Daten zu meinen Überweisungen weitergeben dürfen, zum Beispiel Miete und so. Also wie viel zahle ich an Miete und so. Weil dann, okay, halte ich für komisch, aber naja, was soll ich machen? Aber wir haben noch andere Zahlen hier, die ich glaube ein bisschen spannender ist und mehr kontroverser sind. Wir haben zum Beispiel die Frage, wo soll denn der Umgang mit dem Computer und Laptop gelernt werden? Und was würdest du sagen? Ist jetzt wichtiger, es sollte in der Schule der Umgang mit Computer und Laptop gelernt werden oder bei den Eltern?
Naja, also ich bin ganz klar der Meinung, dass das eigentlich etwas ist, was mit den Eltern zusammen gemacht werden sollte, weil ich, also so toll die Schulen auch sind, aber auch da sind Lehrer überfordert oder haben vielleicht nicht die Einstellung, die ich gerne meinen Kindern vermitteln würde. Also ich bin der Meinung, es sollte eigentlich eher bei den Eltern liegen. Wenn ich mir die Statistik angucke, ist der Wert minimal unter dem, sollte eigentlich in der Schule passieren. Ja.
Ja, also der...
Schwierig.
Die Antworten hier sind, bei der Schule sind es 78%, bei den Eltern sind es 77%, also weniger. Und das entsetzt mich schon so ein bisschen. Also ja, ich bin absolut dafür, dass die Schule auch eine Kernbildung hier liefern muss. Und das ist ein Muss, kein Kann, das ist ein Muss. Ne? Aber ich glaube auch, dass die Eltern das auch machen müssen. Das sind nun mal Dinge, die von zwei Seiten angegangen werden müssen, weil es einfach zum Leben dazugehört. Das ist genauso, wie ich meinem Kind im Verkehr beibringe, wie sie mit Autos umzugehen hat, aber gleichzeitig es einen Fahrradführerschein auch gibt in der Schule. Und ich glaube, dass da das Gleiche gilt.
Ich habe noch eine andere Statistik oder einen anderen Wert hier drin, der mir besonders aufgefallen ist und wo ich sagen muss, Leute, ja, was habt ihr immer noch nicht verstanden? das Thema Datenschutz ist für mich kein Problem, da ich nichts zu verbergen habe. 23 stimme voll und ganz zu und 37% stimme überwiegend zu. Also gut 60% sind der Meinung, dass sie nichts zu verbergen haben, deswegen Datenschutz kein Thema ist. Da muss ich sagen, alle, die diese Meinung haben, sollen sich gerne mal bei mir persönlich melden und wir können uns darüber unterhalten. Das ist eine krasse, krasse Fehleinschätzung und dabei ist es ganz egal, wer die Daten hat, ob die der Staat hat oder ob die irgendwelche Big Tech Unternehmen oder ob das eine Krankenversicherung oder sonst irgendwas ist. Eure eigenen Daten solltet ihr schützen, denn ihr wisst vor allem nicht, was damit gemacht wird und ihr wisst vor allem nicht, was wird in Zukunft damit gemacht. Die sichersten Daten sind die, die nicht erhoben sind. Also für diejenigen 60%, die da der Meinung sind, alles kein Problem, bin der Meinung, ihr seid sehr, sehr stark auf dem Holzweg und solltet euch damit unbedingt mal auseinandersetzen.
Ja, ich möchte da auch dazu einfach mal ein Beispiel liefern. Man weiß mittlerweile, dass Meta zum Beispiel auf Handys erfasst, wenn die Frontkamera ein Bild aufmacht, also eine Kamera, die man normalerweise für Selfies verwendet, und wie schnell dieses Bild wieder gelöscht wird. Also das sind die zwei Datenpunkte, die auf jeden Fall erhoben wird. Und diese zwei Datenpunkte werden einfach kombiniert und man schaut, wenn jemand in der Frontkamera Bilder aufnimmt und sehr schnell löscht, geht man davon aus, dass die Person etwas Probleme mit dem Selbstwert hat, weil ein Selfie dann sehr schnell gelöscht wird. Das heißt, man kann der Person dann irgendwelche Beauty-Produkte verkaufen, was natürlich bei Kindern, Mädchen mit 14, 15, 16 dann natürlich ein sehr begehrter Handelsplatz ist.
Okay, das Ding wusste ich noch nicht. Und ja, also ein erschreckendes Beispiel für das Thema Datenschutz. Und genau um solche Daten geht es. Also es geht nicht nur um die Information, wer bin ich, wann bin ich geboren und wo wohne ich, sondern genau um Nutzungsverhalten ist auch ein Teil des Thema Datenschutzes.
Und das ist wiederum ein Punkt, den man im Übrigen in der Schule dann nur wunderbar ja darstellen kann, beziehungsweise auch noch besser darstellen kann, weil ich glaube, da gehört Bildung bei Erwachsenen auch nur ein bisschen dazu.
Ja, also hier offensichtlich, sonst wäre die Kompetenz bezüglich, habe ich etwas zu verbergen oder nicht, anders.
Gut, dann würde ich sagen, eine Statistik habe ich noch. Eine habe ich noch. Da fällt mir ein, um mal ganz kurz nochmal zu sidetracken, wie wir hippen Menschen so sagen. Ich hatte letztens der kleinen Otto vorgespielt auf YouTube. Mit diesem eine habe ich noch. Und die stand neben mir und hat sich gefragt, dabei, was für ein Problem hast du eigentlich?
Ja, das ist manchmal nicht so ganz trivial. Die Sachen, die aus der Zeit gefallen sind, sind nicht zwangsläufig lustig, nur weil wir sie damals lustig fanden.
Ja, und ich gebe zu, es hat auch ein bisschen wehgetan. Aber naja, kommen wir zum Thema Social Media Nutzung. Das ist die Statistik auf Seite 45. Da haben wir gedacht, die nehmen wir noch mit rein. Hier wurde nämlich abgefragt bei 1, 2, 3, 4, 5 Social Media Apps, wie sehr die benutzt wird. Und ich zähle mal kurz auf, das ist WhatsApp, TikTok, Instagram, Snapchat und Facebook. Jetzt die erste Frage, Philipp, was benutzt du denn davon?
Nichts.
Gar nichts? Hast du gar nicht jemals irgendwas davon benutzt?
Ja, es gibt, glaube ich, immer noch einen Facebook-Account von mir, der seit Jahrzehnten, also vielen Jahren stillgelegt ist. Und ich habe beruflich einmal für mein Unternehmen auch WhatsApp registriert und habe dann aber es geschafft, allen klarzumachen, dass wir ja eigentlich einen anderen Messaging-Dienst haben und den doch bitte einfach für unseren Job benutzen sollten. Und seitdem ist es auch abgeschafft.
Also wie du durch die Schulzeit der Kinder kommst, ohne WhatsApp zu benutzen, ist mir unbegreiflich.
Das kann ich wiederum erklären. Du hast ja die Frage gestellt, was ich davon benutze. Ja. Wenn die Frage stellen würdest, was meine Frau davon benutzt, dann wäre WhatsApp genau aus dem Grund dabei. Wir haben es schon mal versucht, in einer der Schulklassen vorzuschlagen, einen anderen Dienst zu verwenden. Ich glaube, wir wussten schon, was uns erwartet, aber die Leute sind auch auf jegliche, naja, sie waren nicht daran interessiert, auch nur annähernd informiert zu werden, aber das sind wahrscheinlich die 60%, die auch sagen, ich habe nichts zu verbergen und deswegen ist Datenschutz nicht so wichtig. Ja, also
Ja.
Ich bin außen vor, meine Frau tut sich das in dem Fall an, aber ja, so kommt man durch die Schule. Haha. Oder auch nicht.
Ja, also ich muss sagen, also ich benutze WhatsApp notgedrungen und Facebook hatte ich irgendwann auch mal und den Rest habe ich wirklich nicht mal einen Account. Das ist aber nicht bei unseren Kindern so. Also WhatsApp benutzen zum Beispiel fast jeden Tag 60%, einen mehrmals die Woche 13%, seltener 8% und nie 19%. Immerhin 19%, die das nicht benutzen, aber es ist doch die große Mehrheit, die das benutzt. Das heißt, die Kommunikation der Kinder ist schon sehr stark über WhatsApp.
Ja, und jetzt gibt's dazu noch eine interessante Sache. Wir reden hier bis 13 Jahre. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dürftest du eigentlich in Deutschland rein von dem, wie der Dienst angeboten wird, WhatsApp mit 13 Jahren gar nicht nutzen. Also nicht im Sinne von, dass da irgendeine gesetzliche Beschränkung gibt, das können wir auch gerne nochmal nachgucken, aber meines Wissens musst du, wenn du dich registriert, irgendwie angeben, dass du mindestens 14 Jahre alt bist und wenn du dir dann die 60% anguckst, sind wir bei dem Thema Verbote nützen gar nichts, sondern es werden Alternativen gefunden oder man entscheidet sich als Eltern eh dafür und sagt, Kind braucht es trotzdem, weil...
Ja, das müssten wir aber ehrlich nochmal genauer recherchieren, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das laut AGBs so der Fall wäre, dann bist du aber nicht beim Verbot. Also könnte ich jetzt ehrlich nicht genau sagen, was da die Sachlage ist.
Nee, genau. Also es geht mir nicht um ein Verbot, also explizit nicht. Es gibt keine Gesetzgebung oder Verbot oder sonst irgendwas, sondern die AGBs schreiben dann selber, du musst mindestens so und so viel Jahre alt sein und dann, ansonsten dürftest du es nicht nutzen. Und bei allem anderen in AGBs erlauben wir ja den Unternehmen da sehr restriktiv zu sein. Ich weiß nicht, ob es 13, 14 oder sonst was ist, aber es ist zumindest nicht 7 Jahre alt. Und ja, also da sind wir dann schon an einer interessanten Stelle.
Ja, man könnte hier aber auch sagen, eventuell ist es halt von den Unternehmen so, dass sie das reinschreiben, um dann später, falls irgendwas ist, zu sagen, Moment mal, das Kind hätte da eh nie sein dürfen.
Ja, natürlich.
Also nicht so, dass nicht große Konzerne reinschreiben, dass du den Konzern niemals verklagen darfst, sondern immer vor Schiedsgericht musst und das gilt dann für alles ab jetzt lebenslang.
Stimmt, da war ja was. Disney.
Ja, so, und was mich wirklich, wirklich, wirklich entsetzt hat, dass TikTok bereits auf Platz 2 war.
Ja, überrascht mich nicht so sehr, aber du hast ja auch entsetzt gesagt.
Ja, also mich hat schon überrascht, weil das dritte da mit Instagram war gefühlt für mich in meine Peer Group wichtiger und TikTok kenne ich eigentlich nur von Jens nebenan. Und dass jetzt unsere Kinder auch TikTok so viel benutzen, da war ich schon dann jetzt etwas, ja, schwummrig.
Naja, also ich bin in der Hinsicht ja eigentlich nicht überrascht, weil das durchaus in aller Munde ist und das auch das ist, was einem gefühlt die Kinder im Zweifel auf ihrem eigenen Smartphone zeigen und sagen, hier, guck mal, das habe ich bei TikTok gesehen. Das passiert schon eher aus meiner eigenen Erfahrungswelt. Also jetzt nicht meine Kinder, aber ja.
Ja. Und dann das nächste war Snapchat. Ernsthaft, ich habe noch nie irgendwen mit Snapchat gesehen.
Das habe ich auch nicht, aber das mag dann wiederum auch an mir liegen. Also ja, keine Ahnung. Ist eine der Dienste, der sich für mich nie erschlossen hat.
Dass mir bei TikTok schwummerig geworden ist, lag ja daran, weil wenn man sich etwas damit beschäftigt, wie Social Media eine Auswirkung auf Kinder hat, aber auch Erwachsene, um ehrlich zu sein, dann kann man sich ja schon fragen, ob Social Media eine Technologie, eine Erfindung oder sonst irgendwas ist, die eine der wenigen ist, die unterm Strich einen negativen Einfluss auf alle hat. Also generell, wenn man eine Technologie hat, dann gibt es immer Vor- und Nachteile. Ne? Und wenn man einen Strich drunter macht, wird man feststellen, meistens ist man im Plus. Es gibt wenige Ausnahmen, sagen wir mal Rauchen zum Beispiel, die dann im Minus sind. Und meiner Meinung nach ist Social Media, würde ich vermuten, dass man ins Minus reinkommt.
Also ja, da gibt es ja auch eigene Studien dazu. Also den negativen Einfluss von Social Media, der ist auch immer mal wieder beschrieben worden. Ja, ob das abschließend geklärt ist, weiß ich nicht. Was für mich aber ein Punkt ist, und da bin ich wieder bei, auch mit den eigenen Kindern drüber reden, was ich extrem wichtig finde, ist, dass einem bewusst wird, dass auf Social Media nur die positiven Dinge von anderen dargestellt werden. Was nicht zwangsläufig heißt, dass die anderen nur Positives erleben. So kommt es aber im eigenen Kopf an. Du siehst überall, da ist jemand schön im Urlaub gewesen, da hat jemand tolles Essen gehabt, da hat jemand diese Feier gehabt, da hat jemand jenes Glückserlebnis, da sieht jemand so toll aus und so weiter und so fort. Aber das deckt ja nicht die Realität ab. Also du siehst ja nur diesen Mini-Ausschnitt, der dir über Social Media gezeigt wird und nicht das, was eigentlich noch alles gewesen ist und wie viel harte Arbeit, wie kompliziert, wie das Essen am nächsten Tag gewesen ist, wie dreckig der Strand in Wirklichkeit gewesen ist. Das siehst du ja alles gar nicht. Und das finde ich als Einordnung einfach wichtig, was wir unseren Kindern auch beibringen müssen. Ihr seht hier nur einen minimalen Ausschnitt und die Realität ist aber sehr viel größer. Deswegen, ihr seid nicht diejenigen, die arm dran sind und nichts haben, nichts bekommen und nichts Schönes erleben, sondern ihr erlebt es auch und darauf muss man hinweisen und ja, die Sachen hervorheben. Das ist, glaube ich, einfach einer der ganz wichtigen Punkte, mal ganz grundsätzlich für Social Media, nicht nur für unsere Kinder, sondern was uns, glaube ich, allen gut tun würde, sich bewusst zu sein, es ist halt nur ein Ausschnitt, den jemand anderes auswählt, dass er den dir zeigen möchte.
Du willst mir also sagen, wenn der Markus seine dritte Wurst am Tag frisst, dass er sich dann übergibt und wir sehen das bloß nicht?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, der Markus kann mit sehr viel Würsten am Tag ziemlich gut umgehen. Das ist nicht das Thema, aber die anderen Sachen, mit denen er sich beschäftigen muss, die dann vielleicht nicht ganz so toll sind, die erleben wir nicht und wir erleben vor allem ihn auch meistens nur beim Wurstessen und nicht bei dem, was er eigentlich machen sollte.
Das ist richtig, aber Social Media machen wir ja beim nächsten Mal oder einen der nächsten Male. Wir sind ja noch etwas in der Terminfindung. Aber führen wir das Ganze jetzt mal zusammen. Die Kim-Studie, ich würde mal behaupten, du hast jetzt zum ersten Mal durchgelesen.
Ja, richtig. Ich habe mich zum ersten Mal richtig damit beschäftigt. Vielleicht war ich auch deshalb, habe ich an der einen oder anderen Stelle schlimmere Werte in Anführungszeichen erwartet.
Ja, hat sie denn was gebracht? Würdest du sagen, das ist eine Studie, die man durchaus mal durchlesen kann? Ich meine, es kommt ja zum Glück nur alle vier Jahre.
Also ich würde sogar weitergehen. Das ist etwas, was ich jetzt anderen empfehlen werde und sagen, hey, guck da mal rein, lies da mal, mach dir mal Gedanken dazu, weil gerade so, ja, die ein oder andere Statistik, die wir jetzt rausgepickt haben und sind ja noch viel mehr drinne, da sollte man mal reingucken. Also wir haben ja zum Beispiel über Bücher, die da erwähnt worden sind und sowas, haben wir ja noch gar nicht drüber geredet. Und einfach, also einerseits diese Erkenntnis, unsere Kinder sind nicht so schlecht, in Anführungszeichen, wie es einem vielleicht das eine oder andere Mal vorkommt. Gleichzeitig, es gibt Sachen, auf die man besser achten müsste und die man, mit denen man sich intensiver beschäftigen müsste. Ja, kann man hier halt, ja, eine gewisse Hilfestellung auch bekommen. Also von daher, ich gehe dazu über, dass ich sage, es ist empfehlenswert.
Genau. Und das, was ich da auf jeden Fall mitgenommen habe, war, aber das hatten wir auch schon ein paar Mal, liebe Eltern, beschäftigt euch auch mit dem Zeug, was die Kinder machen. Das ist eine super Gelegenheit, weil du hast zum Beispiel ja die Bücher angesprochen, da stehen zum Beispiel auch drin, was am liebsten gelesen wird. Und ehrlich, ich kann das schon auch sehen, dass sehr viel davon meine Kleine auch anspricht. Also das sind durchaus Statistiken und Daten, die aus der Lebenswelt der Kinder raus sind. Das heißt, man kann sich da durchaus mal bei Gelegenheit mal damit beschäftigen. Und ich habe ja auch festgestellt, mit den Influencern werde ich mich auch nochmal beschäftigen müssen.
So sieht's aus. Mit denen musst du dich nochmal beschäftigen. Ich nehme jetzt noch ganz kurz die allerletzte Statistik zu. Guck mal rein, die gehen wir jetzt nicht mehr im Detail durch. Der liebste Musikstar ist auch aufgelistet. Da muss ich sagen, ich kenne nahezu alle und höre niemand davon.
Und ehrlich, Platz 1, das hätte mich nicht gewundert. Also das hätte ich jetzt auch nur erraten können, aber ich sag mal, Spoiler, Helene Fischer hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, da weiß ich auch nicht, ob die Kinder einfach nur mithören müssen. Nee, ich glaube, es gibt wirklich welche, die das gerne hören. Also so ist ja nicht. Gibt ja auch Erwachsene, die das gerne hören.
In diesem Sinne gehen wir atemlos in die Nacht raus und ich kenne kein zweites Lied von ihr. Kennst du ein zweites Lied?
Nee, aber wir veröffentlichen morgens. Also wenn jetzt jemand nochmal in die Nacht muss, dann wird's schwierig. Wir dichten das um. Am besten aber nicht mehr in der Aufnahme.
Na dann wünschen wir alle einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid nicht so atemlos. Und ich überlasse dir das letzte Wort.
Wie soll ich denn das jetzt noch toppen? Ich hätte Musikvorschläge, was man den ganzen Tag über hören könnte. Aber ich glaube, das machen wir jetzt auch nicht mehr. Also macht's gut zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.